Willkommen zum UWorkZ-Podcast von meinem Vater. Heute mit Christiane Brandes-Fisbeck. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast aus Rostock City. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht's direkt weiter rein in eine neue Folge, nämlich Nummer 62 mittlerweile. Und ich freue mich ganz besonders, dass Christiane Brandes-Fisbeck heute zu Gast ist, und zwar zum zweiten Mal. Wir haben im Winter 2019 zuletzt gesprochen, haben über ihre Bücher gesprochen, die ihr hoffentlich schon kennt. Wenn nicht, holt das bitte nach. Fit für New Work und Netzwerk schlägt Hierarchie wäre das. Solltet ihr unbedingt lesen, wenn ihr euch mit dem Thema New Work beschäftigt. Und sie schreibt nicht nur Bücher, sondern sie ist ja auch als Beraterin unterwegs. Und seit unserem letzten Gespräch ist sie auch in ein neues Unternehmen gekommen, macht also neben ihrer Beratung auch noch im Angestelltenverhältnis quasi Projekte. Und wir sprechen also auch über Onboarding heute, denn nicht nur, dass sie das erlebt hat und auch ich es ja erlebt habe, als ich zu Mandarin kam nach der Ostseesparkasse, sondern wir glauben auch, dass das eine große Herausforderung ist in der aktuellen Zeit, in dem hybriden Zeitalter, was jetzt tatsächlich anbricht. Also wie onboarden wir eigentlich neue Leute in unseren Unternehmen? Was hat das mit den Werten zu tun? Wie verkörpern wir die? Und wie schaffen wir es eigentlich auch, dass Leute kulturell ongeboardet werden? Diese Fragen stellen wir uns in dieser Folge sehr praktisch und aus unserer Sicht absolut wichtig, dass wir darüber mehr diskutieren. Denn wenn wir das nicht schaffen, die Mitarbeiterinnen schon am Anfang richtig ins Boot zu holen, dann kann das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gut werden, gerade wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht. Also, ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Christiane zum zweiten Mal zu Gast ist. Schönen Gruß aus Rostock.
Schöne Grüße aus Hamburg nach Rostock.
Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ich habe gerade mal reingeguckt, im Dezember 2019 haben wir gesprochen. Seitdem ist einiges passiert. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Onboarding eigentlich gut funktioniert. Du bist ja selber gerade mitten in einem neuen Onboarding. Ich selber wurde auch ongeboardet seit unserem letzten Gespräch. Ich bin ja bei Mandarin, bei der Digitalagentur, habe ich ja einen Neustart gemacht. Und auch du hast ja etwas Neues kennengelernt. Darüber wollen wir einmal sprechen. Und wir möchten natürlich auch gerne denjenigen, die dich noch nicht kennen, die Möglichkeit geben, zu erfahren, wer ist Christiane. Natürlich sei hier nochmal der Podcast empfohlen, in dem wir schon gesprochen haben. Aber auch dir gebe ich jetzt gerne nochmal die Möglichkeit, zu erklären, was du tust. Und zwar so, dass es meine 7-jährige Tochter Mathilda verstehen würde.
Erstmal hallo Mathilda. Ich gehöre zu den Menschen, die oft zwei Dinge gleichzeitig machen. Das scheint so ein Schicksal zu sein. Und ich habe jetzt auch zwei verschiedene Jobs, die auf den ersten Blick gar nicht gut zusammenpassen. Mein erster Job ist, ich habe eine eigene Firma, die Ahoy Innovation GmbH. Ich bin da geschäftsführende Gesellschafterin, auch Alleinunternehmerin, weil ich mich immer nicht so richtig traue, Leute fest anzustellen, weil ich so viel Erfahrung mit Festanstellungen in anderen Kontexten gemacht habe, dass mir dieses Risiko zu groß ist, weil man, wenn es schlecht läuft, sehr viele Sorgen hat und sehr, sehr viel mehr arbeiten muss, als es gesund ist. Weil ich aber gerne mit Menschen zusammen arbeite und ein absoluter Teamplayer bin und das früher auch immer war. Ich war früher im Medienkontext, habe Fernsehsendungen entwickelt, war Online-Chefredakteurin, habe immer mit Teams gearbeitet und auch immer im digitalen Umfeld. Das heißt, wir haben uns auch immer auf neue Dinge eingestellt. Und ich bin halt sehr gerne im Team innovativ, weil ich fest daran glaube, dass wir unterschiedliche Menschentypen, aber auch Fähigkeiten und Kenntnisse brauchen, um gut zusammenzuarbeiten und gute Dinge zu produzieren. Und deshalb bin ich jetzt vor 3 Monaten bei der Diconium Strategy ongeboardet, wie du schon sagtest, als in der Rolle als Principal Transformation and Communication. Und meine Aufgabe ist dort, mit anderen zusammen den gesamten Transformationsbereich bei Diconium Strategy weiter auszubauen. Die Diconium ist dafür bekannt, dass sie E-Commerce-Shops baut, dass sie Prozesse digitalisiert, dass sie also alles, was im großen mittelständischen Kontext zu digitalisieren ist, auch tatsächlich digitalisiert. Wir sind eine 100%ige VW-Tochter, Das heißt, wir kennen auch ganz gut so die Pains, die Konzerne oder auch große Mittelständler so haben und sind da eigentlich relativ, wie soll ich sagen, unkonventionell unterwegs. Wir machen die unfassbar tollsten Jobs. Also jedes Mal, wenn ich mit einem neuen Kollegen oder einer Kollegin spreche, denke ich, boah, das machen wir auch, das ist ja irre. Das heißt, wir sind so eine Truppe bei der Strategy von ungefähr 50 Leuten, die sehr unterschiedlich sind, also altersdivergent von gefühlt 23 bis 63, von verschiedenen Herkünften, verschiedenen Interessen, verschiedenen Kompetenzen. Die einen lernen sehr schnell, die anderen können ganz viel und dazwischen alles das, was es gibt. Und so passen meine beiden Jobs zusammen, dass ich nämlich in dem einen das schnelle kleine Beiboot bin, wo die Lotsin dann an Bord geht und Transformationsprozesse praktisch begleitet. Und bei der Dekonium Strategy bin ich diejenige, die im Team mit anderen größere Transformationsprozesse durchdenkt und auch begleitet, aber eben auf einem anderen Level und in einer anderen Art und Weise. Mhm. Und das gefällt mir total gut, diese Mischung.
Wenn du jetzt angenommen in einem virtuellen Meeting sitzt mit anderen Kollegen, die auch gerade neu angefangen haben, ihr lernt euch kennen, mit welchen 5 Hashtags beschreibst du dich?
Der erste ist immer Ahoi. Ne, Ahoi Innovation, weil ich gerne Transitionsseglerin bin, in beiden Firmen auf die Elbe gucke. Der zweite Hashtag ist bei mir Insight-Driven. Ich liebe Erkenntnisse und die größte Freude ist für mich immer, neue Erkenntnisse aus Ergebnissen, aus Dingen zu zielen, aus Ereignissen, durch Begegnungen, whatever. Der dritte Hashtag ist bei mir sicherlich Digital Leadership, weil ich das Thema Führung, auch Selbstführung in digitalen Zeiten super wichtig finde. Der vierte Hashtag ist wahrscheinlich dann doch irgendwas wie Zukunft der Arbeit, neues Arbeiten, New Work, wie auch immer man das nennen möchte. Ganz klar aber auch mit Bezug auf neues Wirtschaften, weil ich glaube, wir können nur anders arbeiten, wenn wir das Thema Wachstum vielleicht nochmal überdenken und auch Wirtschaft anders verzielen. Und der fünfte Hashtag ist für mich wahrscheinlich neuerdings so eine Mischung zwischen Muße und Zuversicht. Weil ich festgestellt habe, dass man jetzt gerade in pandemischen Zeiten nur gut über die Runden kommt, wenn du trotz allem immer davon ausgehst, dass schon alles gut wird, so eine innere Sicherheit hast, zuversichtlich bist und auch die dir immer wieder aufladen kannst durch Zeiten, in denen man möglichst wenig gefordert ist und einfach nur da ist und das Leben wirken lässt. Jetzt habe ich die große Freude, das so leben zu können, weil mein Sohn schon groß ist und ich so viel Verantwortung habe wie früher, als mein Kind noch klein war. Aber das ist mein neuer 5. Hashtag, ja.
Wir hatten uns ja unterhalten, bevor die Pandemie über Europa und über Deutschland rollte. Das ging dann wenige Wochen später los. Jetzt sind wir hoffentlich bald auf der Zielgeraden, hoffentlich. Was ist denn so dein Eindruck? Wie hat die Pandemie die Arbeitswelt nach vorne gebracht und wo hat sich eigentlich auch nichts geändert?
Also aus meiner beruflichen Sicht ist die Pandemie ein Segen, weil Leute endlich verstehen, was VUCA heißt, weil wir es jetzt erleben. Ne? Diese Welt, in der wir nicht wissen, was auf uns zukommt, die so starken Veränderungen unterworfen ist. Ne? Heute gibt es die Regelung, morgen gibt es die Regelung, wir kommen schon alle gar nicht mehr hinterher. Eine Welt, die eben ambig ist, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt richtig oder falsch, was gerade passiert. Eine Welt, die so komplex ist, dass wir es gar nicht so leicht finden, zu durchdringen, was ist überhaupt los. Und genau, also in diesem Kontext von VUCA jetzt eben mal die Pandemie zu betrachten, ist schon spannend, weil da hat sie uns einen großen Gefallen getan, weil dadurch, dass wir jetzt gelernt haben, von überall her mehr oder weniger mit Hilfe von Technologien, die es ja Gott sei Dank gibt, zumindest im wissensarbeitenden Feld arbeiten zu können und leistungsfähig zu sein, ist eine großartige Erkenntnis und eine Bereicherung. Dass es natürlich viele Bereiche der Arbeit gibt, die jetzt nicht von zu Hause aus zu erledigen sind, ist logisch. Und dass man die auch aufwerten muss, ist jetzt auch eine Erkenntnis aus unserer Zeit, was ich persönlich auch sehr gut finde. Warum sollen Wissensarbeiter so viel besser bezahlt und besser behandelt werden als Menschen, die vor Ort im Maschinenraum sind, wie ich immer sage. Ob es jetzt Krankenhäuser sind oder Läden oder Handwerker, das ist völlig egal. Aber Menschen, die eben nicht wie wir sicher zu Hause sein können, leben einfach auf einem anderen Gefährdungsgrad. Und das muss man, finde ich, auch anerkennen. Auch wirtschaftlich. Ja, und das, was mich auch sehr beschäftigt, ist deshalb auch das Thema heute Onboarden. Was ich auch immer schon sage, also Digitalisierung bedeutet ja, dass wir in der Lage sind, Zusammenhänge sehr schnell zu arbeiten mit Hilfe von Technologie. Aber wir Menschen sind deshalb ja nicht schneller, im Gegenteil. Wir Menschen haben auch irgendwie Grenzen, was Schnelligkeit anbetrifft. Und wir stellen ja auch zunehmend mehr fest, dass zu viel Schnelligkeit ungesund ist. Ob es jetzt zu viel Arbeit ist, gibt es ja jetzt gerade diese Studie, ne, dass wenn man mehr als 55 Stunden dauerhaft arbeitet, ist die Herzinfarktgefahr sehr groß, für Männer sogar auch oft tödlich. Und das andere ist auch die Erfahrung, dass wir uns selber jetzt so in die Hamsterräder begeben haben, die wir von zu Hause aus arbeiten. Ne? Ein Meeting jagt das nächste. Und dass wir jetzt so gesellschaftlich nach und nach anfangen und so einigen, das finde ich total spannend. Zum Beispiel, dass man beim halbstündigen Meeting dann 5 Minuten Pause hat, nach einem einstündigen Meeting 10 Minuten Pause, dass wir uns selber jetzt auf einmal so Konventionen geben, um uns nicht zu überfordern, um eben zu sagen, der Mensch braucht eine Pause, der muss mal durchatmen, der muss mal zurückgehen und sich mit Abstand etwas angucken zu können. Und dieses Rapid Technology Veränderung oder Growth und dann aber Slow Culture Fit, ne, diesen Widerspruch jetzt mal zu erleben, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und theoretisch war mir das immer schon bewusst, aber jetzt erleben wir es wirklich. Und dass wir jetzt wirklich anfangen zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mal langsamer. Oder jetzt bei Deconium Strategy zum Beispiel hatten wir 2 Wochen, wo alle internen Projekte gestoppt wurden, wo wir da einfach mal durchatmen konnten, weil dann eben so und so viele Stunden pro Woche weniger zu arbeiten waren. Das sind tolle Erkenntnisse, die uns auch als Gemeinschaft und in den Organisationen weiterkommen. Und ich hoffe, dass wir es mitnehmen. Es ist ja nicht gesagt. Ne? Ich meine, es gab auch viel Backlash, gerade für Frauen, als aus Anfang mit der Pandemie oder auch überhaupt jetzt. Also die Care-Arbeit wird ja dann leider dann doch oft von Müttern übernommen. Und die sind dann viele auch karrieretechnisch inzwischen ausgebremst oder es wird auch allen zu viel. Und dann machen sie vielleicht nicht mehr so viel auf dem Niveau das, was sie sich ursprünglich mal vorgenommen haben. Diese Phänomene gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen bin ich, die ich ja nun immer sehr versuche, zuversichtlich zu sein, doch eher diejenige, die sagt, wir sind jetzt in der Lage, mit diesen ganzen Technologiesprüngen anders umzugehen. Und jetzt ist es an uns noch mehr denn je, sie zu steuern. Und zu gucken, was wollen wir davon haben und was nicht.
Sind wir dann auch ein Stück nach vorne gekommen in Richtung einer besseren Vertrauenskultur?
Ja.
Weil viele das jetzt auch lernen mussten. Weil wir reden immer viel über Technologie, aber die Hausaufgaben sind jetzt hoffentlich gemacht. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Vertrauen?
Also ich glaube, dass wir inzwischen gesellschaftlich da in 2 Richtungen gehen, so ähnlich wie wir das aus Amerika auch kennen. Das eine sind die Menschen, die Vertrauen in die Zukunft haben, die zuversichtlich denken, die sagen, wir schaffen es schon mit den großen Herausforderungen umzugehen. Und das sind auch die Menschen, die einander vertrauen im Arbeitsumfeld, die sagen, du arbeitest zwar von wo auch immer, wo ich nicht bin, aber ich vertraue dir, dass du deine Arbeit bestmöglichst erledigt. Und deshalb wird ja auch häufig über Ziele geführt, weil durch das Ziele führen musst du dann nicht jeden Arbeitsschritt im Einzelnen kennen und nicht genau wissen, wann die Person das erledigt. Hauptsache, sie tut es. Und man vertraut darauf, wenn die Person es nicht hinbekommt, dass sie sich meldet und den Finger aufzeigt und sagt, schaffe ich nicht. Gleichzeitig erlebe ich eben aber auch sehr viel von dem anderen, also diesen Backlash, dass man wieder zurückgeht zu Command and Control, dass Menschen es kaum erwarten können, bis ihre Mitarbeitenden wieder im Büro sind. Gerade im Mittelstand erlebe ich das ganz viel, dass die Leute jetzt schon wieder zurück im Büro sind, weil jetzt können sie ja getestet werden und dann sitzt man dann doch wieder in der Nähe der Teamleitung und die Teamleitung kann dann mal über die Schulter gucken oder Meetings führen, so wie früher auch und hat dann vor allen Dingen das Gefühl, dass sie gebraucht wird, weil das ist ja auch eine Erkenntnis auch aus der Pandemie. Gerade so Teamleitungen im unteren, mittleren Management sind ja, wenn die Teams selbst organisiert sind, gar nicht mehr notwendig. Sie haben ja noch kaum noch Aufgaben zu erledigen. Das wissen sie natürlich auch. Und bevor dann diese Ebene wegrationalisiert, möchte man ja dann gerne wieder erleben, dass man wirksam ist. Also sprich, die Leute zurück ins Büro holen. Und ich glaube, solange Menschen immer noch einen Grund daran haben, daran zu glauben, dass die alte Welt für sie besser ist und sei es nur im Individualen, wird es immer Misstrauen geben, weil die Instrumentalisierung von Misstrauen ist das, was manche Jobs rettet, so blöd sich das anhört.
Mhm. Erzähl auch nochmal bitte, wie du eigentlich jetzt auch zu diesem Schritt gekommen bist, zu sagen, du segelst nicht nur unter eigener Flagge, sondern du segelst auf 2 Schiffen.
Genau. Bei dem einen Segel für Boot bin ich tatsächlich die Kapitänin, die als Lotsin an große Schiffe geht und bei dem anderen bin ich halt Offizierin. Das ist schon spannend. Warum habe ich das gemacht? Ich habe es versucht zu erläutern. Ich möchte Ich glaube, dass diese großen Veränderungen, die wir jetzt brauchen, und ich bin da eine Organisationsentwicklerin, ich möchte ja, dass die Organisationen uns retten. Also ich glaube nicht, dass die Technologie die Zukunft gestaltet, sondern Organisationen. Das heißt, ich möchte maximal wirksam sein. Und ich kann mit Ahoi Innovation eine super Beratungslogik entwickeln, wie die kollektive Intuition, die auch wirklich gut funktioniert. Aber das reicht nicht. Wir brauchen noch ganz viele andere begleitende, andere Veränderungsmomente. Und die kann ich alleine nicht entwickeln. Und ich denke, dass ich sie in einem Umfeld wie bei Diconium besser kann. Weil da haben wir die ExpertInnen für Digitalisierung, für Daten, für Innovation, Hardcore-Beratende, was ich ja gar nicht bin. Ich bin ja so eine selbstgelernte Beraterin. Ich komme ja aus dem Medienbereich. Ne? Und diese Vielfalt von Persönlichkeiten und Methoden, die machen es eigentlich interessant. Und deshalb bin ich da gerne. Und plus, dass wir international ausgerichtet sind. Wir haben ja 48 Nationen an Bord in der großen Diconium, also nicht bei Strategy, aber das Unternehmen insgesamt hat ja über 1000 Mitarbeitenden in vielen Ländern der Welt. Und es ist schon toll, in so einem internationalen Kontext wirksam zu sein.
Jetzt sah früher Onboarding dann so aus, man ist am ersten Tag im Unternehmen gewesen, hat dann erstmal die IT bekommen. Ich erinnere mich, wie das bei mir auch war, bei der Ostseesparkasse dann zuletzt, also noch so wirklich offline und dann gab es eine Tour, also einmal durchs Haus, in die Büros reingucken, jeder sagt kurz, was er macht. Heutzutage sieht das ja alles ganz, ganz anders aus, weil die Leute oft ja gar nicht mehr im Büro sind. Wie lief denn dein Onboarding?
Wie lief erstmal deins? Das interessiert mich ja auch brennend.
Bei der Sparkasse?
Du bist ja vor mir. Nee, jetzt beim Mandarin. Du bist ja vor mir angeboten.
Ja, das war dann schon so ein Mix. Also ich war eigentlich mittendrin in dieser Tour, Leute kennenlernen, Hände schütteln, was ja schön ist, am Schweriner See gelegen, das, die Zentrale des Haus mit Finnhütten und Kanus etc. Und dann mittendrin brach dann so die Pandemie rein und das verlagerte sich so ein bisschen. Und das führte eigentlich zu zwei Dingen bei mir. Auf der einen Seite hat man einige gar nicht so wirklich kennengelernt. Wir sind ja auch 90 Leute. Da ist man dann so auch sehr spezialisiert unterwegs in den einzelnen Themen. Und auf der anderen Seite gab es aber viele kleine und auch zufällige Begegnungen, die es sonst vielleicht auf dem Flur nicht gegeben hätte. Und also ich nehme mir das ja immer vor, auch wöchentlich irgendwie Kontakte zu pflegen oder neu aufzubauen, sowohl in der Firma als auch außerhalb. Und das muss man natürlich tun. Nicht jeder tut das. Insofern ist man ja auch ein bisschen selber verantwortlich für sein Onboarding. Aber ich glaube schon, dass es leichter ist, wenn man die Option hat, die sich jetzt hier hoffentlich wieder einstellt. Ich kann im Büro, ich kann virtuell. Jetzt war es vor einem Jahr so sehr ungewiss, wie machen wir das alles? Alle haben sich orientiert. Deswegen ist jetzt so die spannende Frage, die wir ja uns auch heute stellen wollen. Wie wollen wir es zukünftig bestenfalls machen? Ja, und bei dir?
Ich bin immer noch so auf zwei Ebenen bei dem Thema Onboarding unterwegs. Also erstmal meine eigene Erfahrung, dann auch die Reflexion dessen, wie Onboarding bei Diconium stattfindet. Und dann aber auch der große Scope. Also noch schon vor der Pandemie, ist nur mal so ein paar Zahlen, waren schon 5% der neuen Mitarbeitenden nach den ersten schrecklichen Tagen bereit zu kündigen, weil sie gesagt haben, es war ganz schrecklich. Hat sich keiner um sie gekümmert, es gab kein Equipment, sie wurden nicht wirklich vorgestellt, sie hatten keinen Platz, sie fühlten sich überhaupt nicht willkommen. 20% der Leute haben so nach 6 Wochen gesagt, mir reicht's, es funktioniert hier alles nicht. Und jeder Dritte verlässt seine neue Firma innerhalb des ersten Jahres, mehr oder weniger freiwillig. Das heißt, die Absprungrate von neuen Mitarbeitenden ist immer schon richtig hoch gewesen. Und die Gefahr, Menschen zu verlieren, war auch in dem HR-Bereich immer bewusst. Wir wissen ja auch, ein großer Kostenfaktor, also erst das teure Auswählen. Wenn es noch ein Headhunter war, dann war es ja richtig teuer. Und dann eben die Gefahr, dass diese neue Person nicht funktioniert. Das heißt, das Thema Onboarding war immer schon wichtig. Nur jetzt in der Pandemie ist es nochmal besonders wichtig geworden, auch für mich spürbar. Und alle Leute, die ich spreche, alle jetzt, die neu angefangen haben zu arbeiten, reden über dieses Thema, wie funktioniert das mit dem Onboarding. Sowohl die Newbies, so wie ich, aber auch die Leute, die KollegInnen, MitarbeiterInnen oder eben auch im HR diese ganzen Prozesse mit begleiten. Für mich gibt es da so drei verschiedene Aspekte, die ich da mal beleuchten möchte. Was bei mir zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert hat, bei Diconium war das sehr schnell klar, dass Equipment dahin geschickt wird, wo man arbeitet. In Klammern, für den HRler wichtig, das muss nicht zu Hause sein. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Unternehmen es schwer haben, diese Ich-arbeite-jetzt-da-Adresse in ihre Systeme einzupflegen. Das ist eine echte Herausforderung, weil diesen Space gibt es in den meisten Software nicht. Das heißt, also die müssen anfangen, jetzt Technologie dahin zu liefern, wo die Person arbeitet. Ne? Also ich habe eine Reihe von Kollegen, die arbeiten nicht da, wo sie wohnen, sondern bei der Freundin zum Beispiel, ne? Oder bei irgendwelchen Eltern, weil sie die auch mit betreuen oder so. Das heißt also, Meldeadresse und Arbeitsadresse ist nicht immer identisch. Erste Herausforderung. Zweitens muss das Equipment und heute im Standard im virtuellen Arbeiten für Wissensarbeiter ist das im weitesten Sinne immer ein Laptop und ein Smartphone geschickt werden. Smartphone war früher Chefsache. Wer hatte schon ein Smartphone? Das Unternehmen sich jetzt dazu herablassen oder durchringen, Menschen Smartphones zu schicken, ist für mich schon mal auch ein richtig interessanter Schritt in Richtung mehr Demokratisierung. Aber nicht, weil sie es einsehen, sondern weil sie es müssen. Das heißt, Dekonium hat es geschafft, uns rechtzeitig vor dem ersten Onboarding-Tag das Equipment zu schicken und auch die wichtige Software schon aufgespielt zu haben, sodass wir eigentlich schon mehr oder weniger ready to go waren. Was ich persönlich zu schätzen weiß, ich habe es auch anders erlebt. Also bei mir selbst, aber auch bei anderen Kollegen. Und wie nervig ist das, wenn du dann an deinem Schreibtisch sitzt und nicht arbeiten kannst, weil du dein Passwort nicht hast oder bei dem Rechner noch irgendwas fehlt. Das heißt, genau diese Erfahrungen sind super wichtig. Du bist da am ersten Tag, du hast die technisch-logische Ausstattung, du kannst anfangen. Bei Dekonium hatte ich jetzt das große Glück, dass ich dann auch in einem dreiteiligen Onboarding Programm war. Ne? Da waren wir also so um die 30 Leute weltweit, deshalb auch eben auf Englisch, wo wir 3 Vormittage unterschiedliche Dinge gelernt haben. Also erstmal haben wir uns gegenseitig kennengelernt, dann haben wir natürlich HR-People, also die heißen bei uns People and Organization, kennengelernt. Dann haben wir was über die Philosophie des Unternehmens gehört, über die Werte, was ich sehr, sehr schön finde, gleich am Anfang, also Courage, Mindfulness und gibt es noch so ein paar mehr Impact. Das war wichtig. Dann haben wir natürlich im Laufe der Zeit dann auch was über Compliance gemacht, über IT-Sicherheit, diese ganzen Themen, die Pflichtmodule sind, wo auch jeder HRler gucken muss, dass die sicher und also zuverlässig auch von allen Neuen sozusagen absolviert worden sind, diese Module. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, dann immer wieder so virtuelle Themen zu machen, wo man miteinander sich kennenlernen kann. Und diese Zeit, dieses nicht organisierte Miteinander kennenlernen, gut zu gestalten, ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe da so Situationen erlebt, da war mein Breakout-Sessions und keiner redet, weil es gab kein Thema. Das heißt, wenn du mit Onboardies was machen willst, wo Leute sich nicht kennen, habe ich jetzt für mich gelernt, ist es gut, Fragen mitzugeben. Für den Fall, dass die Leute nicht zu reden haben. Ne? Also in einer Gruppe, in der ich war, hat man sich dann darüber unterhalten, ob man sich jetzt einen neuen Bürostuhl bestellt, was schon okay ist. Aber ich dachte immer, eigentlich gibt es doch auch andere Themen, die man, wenn man dann gemeinschaftlich an so einer neuen Firma anfängt. Genau, dann danach gab es dann die Zeit, wo einige KollegInnen Termine gemacht bekommen haben von Mitarbeitenden, Vorgesetzten, Projektleitern, wie auch immer, für Menschen, die sie kennenlernen mussten, aber in manchen Firmen gibt es das auch nicht. Da gibt es die Policy, mach deine Kontakte selbst. Wenn du wie ich kontaktfreudig bist, kein Thema, ne? Aber wenn du das nicht so bist oder dich nicht traust, ist das komisch, ne? Wenn du Leuten anschreibst, hallo, ich bin hier neu, möchtest du mich kennenlernen? Also dieses Mindset muss man erstmal entwickeln. Und genauso ist es in der Beratung, dass man ja auf Kunden arbeitet. Da musst du dann auch erstmal gucken, dass du die Zeit auch hast, um Menschen kennenzulernen und virtuell diese Handshakes nachzuholen. Jetzt haben wir das große Glück, dass es bei uns 3-mal am Tag so Virtual Coffee Dates gibt. Die sind immer zur gleichen Zeit. Da kannst du hin und kannst auch nicht hin. Aber irgendein Kollege ist da immer irgendeine Kollegin. Da kann man zumindest mal sich so kennenlernen. Und dann haben wir ein Buddy-System, wo ich als Onboardie jemand habe, dem ich jederzeit Fragen stellen kann, der auch innerhalb einer halben Stunde immer antwortet über Teams oder im Chat oder wie auch immer. Das heißt, eigentlich sind wir als Onboardies nie alleine. Und trotzdem habe ich für mich festgestellt, gerade auch als erfahrenere Führungskraft, es ist echt schwer für mich gewesen, mich da einzubringen. Also zu sagen, hey, ich weiß was nicht, meine Frage zu stellen. Ne? Also Dekonium hat eine riesige Fragekultur. Es ist okay, Fragen zu stellen. Aber es gibt Firmen, in denen ich früher war, da war das schlimm. Als Führungskraft stellst du keine Fragen, du weißt alles. Und wenn du es nicht weißt, dann kriegst du es raus. Und jetzt kriegst du manches nur raus, indem du wirklich fragst. Und das ist für mich einer der größten Kultur-Changes ever. Und es wird auch überall im Moment geschrieben, Fragen stellen, dare to ask. Das hört sich so billig an, aber das scheint die große Erkenntnis der Onboardies zu sein. Und ich habe mir jetzt zum Thema Onboarding jetzt auch eine Menge gemacht in meinen Digital Leadership Klassen und mit Diversity und so. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, ne, ich habe wieder gekündigt, das hat nicht funktioniert. Oder andere, ich weiß nicht, ob ich meine Probezeit überstehe. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht an, ich kenne niemand, ich weiß nicht, was ich hier soll. Also in der virtuellen Zeit ist offensichtlich gerade bei Führungskräften dieser ganze Onboarding-Prozess ein echt schwieriger. Und wir sind offensichtlich nicht so richtig darauf vorbereitet.
Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Ansprüche der Mitarbeiter, Mitarbeitenden auch steigen. Man wünscht sich die Benefits von dem Unternehmen mit, kombiniert mit den Benefits des Unternehmens und möchte dann zu Hause und möchte das und hat die ultimative Vergleichbarkeit online, wo verdiene ich was und überall gibt es doch noch was Besseres, das ist ja fast wie beim Fernsehen. Ich zapp dann halt weiter, wie bei Netflix und Spotify. Es gibt immer noch irgendwo was Besseres, das Gras ist immer irgendwo grüner und ich erinnere mich noch, als ich bei der Sparkasse nach 4 Jahren gekündigt hatte, im Übrigen auch im Guten, gab es dann trotzdem auch so 2, 3, die dann zu mir meinten, also früher wär Loyalität noch was wert gewesen. So. Ich habe denen dann erklärt, dass ich jetzt eigentlich über Loyalität in dem Fall gar nicht so nachgedacht habe, aber dass es für mich eigentlich mehr darum ging, mich weiterzuentwickeln und man ja auf anderer Ebene auch weiter zusammenarbeiten kann, was tatsächlich auch passiert, projektweise. Aber ich glaube, früher war es tatsächlich noch ganz anders. Ne? Da hat man eben gar nicht so drauf geschaut, ob das jetzt in dem Moment passt. Da war das dann irgendwie so. Ne? Insofern ist das dieses Matching auf der einen Seite, Leute zu finden, die vielleicht kulturell passen, die das Anforderungsprofil erfüllen und die dann aber auch von ihrer Seite, die dann sagen müssen, okay, ich bin jetzt mal geduldig. Und ich glaube, diese Geduld fehlt dann oft.
Und sie fehlt aber auch dann nicht nur auf Seite dessen, der neu kommt und der, wie du sagst, viele Chancen hat, sondern sie fehlt ja auch manchmal auf Seiten des Unternehmens. Also ich habe zum Beispiel mit einem Unternehmen gesprochen, die haben ein ganz ausgefeilt, technologisch großartiges Onboarding-Programm entwickelt mit dem Ziel, dass die neuen Mitarbeiter maximal schnell, maximal wirksam produktiv sein können. Das heißt, das ist schon ein Produktionsfaktor, dieses Onboarding. Für mich war es immer eher so etwas Kulturelles, dass ich mich gut einfinde. Und jetzt stelle ich fest, dasselbe System, was ich eigentlich gerade feiere, gut onboardet zu werden, hat aber eben auch die Funktion, gut onboardet zu werden, damit eben maximal der Output stimmt und die Person möglichst vom ersten Tag an sich schon rechnet. Und der Druck ist sehr groß. Und wenn du in so einem Kontext bist, dann weißt du natürlich nie, ob du jetzt den Ansprüchen genügst oder auch nicht. Das heißt, man hat gar nicht so die Möglichkeit, sich abzugleichen. Ne? Wenn du vor Ort bist, dann siehst du ja, ob du ungefähr so schnell arbeitest wie die anderen, ob dein Humor ungefähr passt, ob du rechts oder links nochmal bei der Kaffeeküche vorbeigehst oder auch nicht. Du guckst dir unfassbar viel ab, was kulturbildend ist. Und diese ganzen Dinge, gehört eine Person dazu, da gehört sie nicht dazu, hängt ja auch sehr stark davon ab, wie man was handhabt. Und wenn ich das aber nicht so richtig erlebe außerhalb von Meetings oder irgendwelchen Collaboration-Themen, die sehr eng gestrickt sind und eng getaktet sind, wo es überhaupt gar nicht Zeit für Icebreaker oder irgendwas gibt, sondern wird sofort gearbeitet, wie willst du dann da reinfinden? Und dann hast du irgendwann dieses Gefühl, ja, ich weiß gar nicht, ob ich passe. Und wenn Unternehmen da nicht, wie ich finde, großzügig sind und einem immer das Gefühl geben, doch, wir freuen uns, dass du da bist und schön, dass du da bist und dann auch immer wieder mal Veranstaltungen machen, so wie wir das bei Diconi mit hatten, haben wir irgendwie statt Tanz in den Main so ein Beer-Tasting gemacht. Und für uns, die wir neu waren, war das wirklich gut, weil man hatte immer das Gefühl, man gehört schon ein bisschen dazu, auch wenn es virtuell war. Ne? Aber das sind dann auf einmal Dinge, die sind super, super wichtig. Früher hat man das gemacht, weil man das so machte und weil das Team das erfreut hat. Und heute ist es ein super, eine schöne Ergänzung für ein Onboarding-Projekt.
Mit dem Abgucken, das kenne ich auch. Also es gibt ja auch oft so einen Firmenslang, so ja, gewisse Vokabeln, ja, die immer total wieder auftauchen. Und das nehmen sich dann auch neue Mitarbeiter schnell an.
Genau.
Was manchmal ganz unterhaltsam ist.
Wobei das mit dem Vokabeln, das geht ja auch online ganz gut. Also so reden, ne? Also Insider-Talk kann ich inzwischen schon ganz gut. Ne? Aber es gibt ja bestimmt noch, ach, es fängt ja schon mal damit an, essen wir jetzt mittags Fischbrötchen, Sushi oder bringt sich jeder den Salat von zu Hause in der Tupperdose mit? Ne? Ich meine, das sind ja alles so billige Überlegungen und man muss ja nicht überall dazu passen. Aber du willst ja wissen, wie ist diese Firma? Ne?
Ja.
Macht man überhaupt eine Mittagspause oder essen die alle ihre Hip-Breichen, weil man die in 5 Minuten zwischendurch, ne, in diesen kleinen Pausen sich reinschaufeln kann? Habe ich auch schon gehört von der Frau.
Ich glaube, die Leute bleiben dann auch bei dem Unternehmen nicht nur, wenn es irgendwie fachlich passt und die Herausforderung da ist und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sondern wenn ich irgendwie die Leute nett finde, wenn es eine Harmonie im Team gibt und die stellt sich ja dann wiederum oft erst ein, wenn ich auf anderen Themen neben der Arbeit irgendwie, wenn es da funktioniert. Ne?
Zum Beispiel bei Diconium. Der Strategy ist es total hilfreich, wenn du gerne spielst. Ne? Wir haben einmal in der Woche, das nennt sich Team Drink, so eine halbe Stunde, wo alle dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob es Pflicht ist oder nicht, aber irgendwie sind alle da. Also von daher ist es offensichtlich so gefühlt verpflichtend. Und dann spielen wir immer zusammen. Also Menti-Spiele und irgendwelche anderen Spiele. Und dann werden sich Quizzes ausgedacht. Und dann wird geraten, wer welches Foto aufgenommen hat. Und wie die Master oder die Bachelorarbeit mit dem und dem Titel, wer die wohl geschrieben haben könnte. Und wir haben uns jetzt schon so viele Spiele ausgedacht, dass man eigentlich schon so ein Spielebuch entwickeln könnte. Und wenn du da keinen Sinn für hast, dann ist es halt auch nicht so einfach, in so einer Firma zu sein. Weil du verbringst ja jeden Monat eine halbe Stunde mit diesen Spielen, was irgendwie auch total cool ist. Aber ich finde das auch interessant, sowas zu sehen. Ne? Ich meine, früher ist man vielleicht auf die Reeperbahn zusammengegangen und jetzt spielst du halt online. Ne? So, ist irgendwie auch witzig.
Wir reden ja immer ganz viel über die Wissensarbeiter, aber es gibt natürlich ja auch die Blue-Collar-Worker, die nach wie vor in der Bäckerei, beim Friseur oder wo auch immer stehen und arbeiten. Hat sich da auch was geändert in dem Bereich?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe da jetzt nicht so den Einblick. Also was auf jeden Fall, was ich beobachte ist, also sagen wir mal so, ich kann jetzt den Blue-Collar-Bereich nicht beurteilen. Das wäre jetzt, da bin ich nicht versiert. Aber was ich sagen kann, ich bin ja sehr viel im Medienbereich unterwegs. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Fernsehen angucken oder auch Hörfunk, das waren ja auch so Bereiche, wo es früher mal hieß, ich muss in den Sender, ich muss da mit der Technologie arbeiten. Und wie viel da jetzt schon auch vom Homeoffice gemacht werden kann oder eben always on virtuell gesteuert werden kann. Vielleicht nicht ganz so perfekt wie im Studio, aber schon ziemlich gut. Das ist wirklich überraschend. Und das ist ja auch so ein Bereich, wo keiner sich hat vorstellen können, dass man unter pandemischen Voraussetzungen, also unbesehen, genauso gut Sendungen produzieren kann wie vorher. Und auch inzwischen beim Fernsehen, beim Hörfunk auch die Leute von zu Hause aus arbeiten, das ist unvorstellbar gewesen. Und deshalb, das ist so ein Blue-Collar-Bereich, der jetzt auch immer mehr in Richtung Wissensarbeit geht, weil sie es eben geschafft haben, die Produktion jetzt ein bisschen umzustellen durch die neuen Technologien, die wir alle kennen, die jetzt aber im Fernsehbereich auch genutzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Bereiche gibt, wo man immer mehr digitalisieren und digital steuern kann. Aber natürlich händische Manufakturarbeit ist Manufakturarbeit. Was ich schon erlebe, ist, dass es mehr digitale Treffen gibt. Also wenn ich mir zum Beispiel Handwerker angucke, Vorbesprechungen finden dann auch schon mal über Zoom statt oder Angebotserstellung oder dass man sich dann schon mal irgendwelche Dinge angucken kann.
Oder über WhatsApp.
Ja, oder über WhatsApp, ganz, ganz viel über WhatsApp. Arzttermine können über WhatsApp abgeschlossen werden. Also ich glaube schon, dass die Kommunikation, die eben asynchron und eben auf Entfernung sein kann, findet auch da statt. Ich habe meiner Steuerberaterin beigebracht, wie man, was weiß ich, Jahresabschlüsse auch digital bespricht mit sicherer Verschlüsselung und. Das sind ja alles so Dinge, die vorhin früher nicht vorstellbar waren. Ne? Also ich glaube schon, dass sich da manches ändert, aber natürlich ist da nicht 100% möglich. Aber so dieses Wissen man kann auch digital ziemlich viel machen, das kommt jetzt überall an. Übrigens ja auch in Banken, wie wir beide wissen.
Genau, wir haben ja beide eine Bankenvergangenheit, das vereint uns, sag mal. Und mir gefällt auch immer die Vorstellung, der Mitarbeiter ist ein Kunde. Das heißt, wir müssen möglichst schnell in eine gute Beziehung kommen, damit uns das beiden gefällt. Der Kunde, also oder das kennen wir ja von uns, wenn man selber nicht happy ist, dann geht man ja einfach, oder? Man geht entweder aus dem Laden wieder raus und geht nicht mehr rein oder wechselt die Webseite oder wie auch immer. Und die Tendenz gibt es ja sicherlich dann auch im Arbeitsumfeld, dass man dann einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Laden, ich kündige. Das heißt, wie findet man denn als Unternehmen, als Arbeitgeber auch heraus, ob da Sand im Getriebe ist? Wie muss ich Führung darauf auch neu einstellen, um diese Antennen, dass das funktioniert, dass der Sensor irgendwie da ist, überhaupt herauszuhören, ob jemand happy ist, weil jeder gibt einem ja dieses Feedback. Also jeder möchte ja immer Feedback haben. Gebt mir bitte Feedback, wenn es nicht klappt. Aber ich glaube, das wird dann oft nicht gegeben, sondern Leute gehen dann halt einfach.
Ja, und das ist, das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten ganz verstärkt erlebt, dass auch Leute gegangen sind, wo, als sie dann gekündigt haben, so gefühlt 60% im Unternehmen gesagt haben, boah, echt jetzt, der oder die geht, kein Gefühl dafür gehabt. Und das ist wirklich nochmal ein guter Aspekt der Pandemie. Gut, dass du ihn erwähnst, mein schlechter Aspekt, aber sehr bemerkenswerter, dass in der Pandemie Menschen oft noch weniger merken, ob jemand glücklich ist oder nicht. Und die Menschen, denen es nicht mehr gefällt, eigentlich noch deutlicher sagen müssen, dass sie nicht zurechtkommen oder dass sie gerne gehen würden, weil es einfach untergeht. Und meine Theorie dazu ist, dass viele Menschen ja Dinge in Unternehmen nicht gut finden, die aber auch so ein bisschen in unserer Art zu arbeiten liegen. Also gefühlt haben alle Wissensarbeiter eher zu viel als zu wenig zu tun. Also das Thema Überstunden ist zumindest in der Beratung ja so ein Dauerthema. wo man vielleicht auch strukturell mal drüber nachdenken müsste, wie ist das denn? Wie viele Stunden muss man denn wirklich als Berater arbeiten? Ist es normal, dass ich immer so und so viel Überstunden schruppe? Wie bin ich als Führungskraft da ein Vorbild? Bin ich immer bis nachts um drei am Schreibtisch und schicke dann noch E-Mails? Oder mache ich dann auch mal abends um 20 Uhr den Laptop zu und habe dann auch bis morgens um 8 dann keine Kommunikation mit der Firma? Ne? Also das sind alles Themen, die man ernsthaft betrachten sollte. Genauso auch, wenn Leute immer sehr lange oft an demselben Projekt sind. Also Berater leben ja auch davon, dass sie gerne auf verschiedenen Projekten sind. Ich ja auch. Ich mag meine Arbeit ja auch gerne. Ich finde es immer toll, mit verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Challenges zu arbeiten. Und wenn Leute dann zu lange auf denselben Projekten sind, weil die Kunden mit ihnen sehr zufrieden sind, ist das schön für den Kunden, aber für die Mitarbeiter nicht immer so toll. Auch da müsste man eigentlich so Mechanismen haben und sagen, sag mal, ist es okay noch für dich oder möchtest du jemand einarbeiten? Vielleicht findest du sogar jemand, der geeignet ist und dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Also ich glaube, man müsste so ein paar mehr inoffizielle Feedbackrunden haben oder auch nochmal eine andere disziplinarische Betreuung, auch als Führungskraft, dass man vielleicht auch wirklich auch nochmal sich mehr Zeit nehmen muss, die nicht als verschwendet gilt, regelmäßig mit seinen Mitarbeitenden im Austausch zu sein, sich zu unterhalten, auch gar nicht immer Sachen fachbezogen, sondern einfach mal zu fragen, wie geht's dir denn und wie kommst du klar? Und was ja heute oft als Zeitvertreibung angesehen wird, ne, das ist ja alles Smalltalk, brauchen wir alles nicht, ist weggekürzt. Auch im Rahmen von Kürzung von Meetingkulturen, weil alle jetzt so versessen darauf waren, Meetingkulturen zu optimieren, finden jetzt so viele Meetings nicht mehr statt, was aber doof ist, weil jetzt sieht man seine Kollegen nicht mehr. Ne? Also für eine Pandemie ist das komisch. Ne? Weil auch wenn die Meetings jetzt vielleicht nicht so viel Ergebnis bringen, sie bringen aber dieses Gefühlte, wir sind zusammen und arbeiten an einem Thema. Also es ist, wie gesagt, diese VUCA-Welt, ne? Ambivalent. Ne? Es ist wirklich einerseits, andererseits.
Ich würde auch gerne mal auf dieses Thema Buddies zurückkommen. Also eine Person, die sich um Onboardies kümmert und auch fragt, wie geht's dir, was brauchst du, die eben da die Antenne aufgestellt hat sozusagen. Das habe ich sehr unterschiedlich erlebt, also Unternehmen, in denen es das gibt, andere, in denen es das nicht gibt. Wie ist so die Rolle eines Buddies? Was ist da wichtig?
Buddy-Rollen werden ja sehr unterschiedlich gesehen. Es gibt Unternehmen, da ist der Buddy ein Kollege im eigenen Team. Da gibt es Unternehmen, die erfahren oder erwarten, dass der Buddy eine erfahrene Person aus dem Unternehmen ist, die da schon sehr lange ist, viele Leute kennt und die Essenzen gut kennt. Und dann gibt es Unternehmen, so wie Buddyconium, da wirst du Buddy, wenn du Bock hast, Buddy zu sein. Und wir haben Kollegen, die sind jetzt seit 3 Monaten da und die sind jetzt schon Buddy für den nächsten, weil die sich jetzt schon so angekommen fühlen. Und dann ist das fein. Ne? Das heißt, wie muss man als Buddy sein? Ich glaube, man muss Interesse an Menschen haben, das ist das Wichtigste. Man muss Interesse daran haben, dass eine neue Person sich wohlfühlt. Also man muss so ein kleines Helfer-Syndrom irgendwie haben, glaube ich. Also es muss eine intrinsische Motivation geben, dass es einem gefällt, wenn es einer anderen Person gut geht. Ich glaube, anders funktionieren Buddies nicht. Und ob man dann jetzt besonders nah an der Person sein muss in derselben Abteilung oder besonders erfahren oder besonders dies, da gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Ich bin da gar nicht so festgelegt, aber ich glaube, man muss Menschen zugewandt sein, wenn man diese Rolle ausfüllen möchte. Mhm. Und also die Buddies, die ich so kennengelernt habe, waren es zum Glück auch immer. Mhm. Und mein Buddy zum Beispiel bei Diconium ist ganz jung, der ist also AMC, das heißt Associate Consultant oder Associate Management Consultant, also noch relativ jung. Und wir kommen zum Beispiel total gut miteinander zurecht, weil wir ein sehr ähnliches Wertesystem haben, ein ähnliches Weltbild. Und das ist ganz toll. Also dieser Austausch ist auf jeder Ebene hilfreich, motivierend für uns beide. Also ich habe Glück.
Ne? Und was mich auch nochmal interessieren würde, das Thema Werte als Teil der Onboarding-Journey. Da gibt es ja manchmal die Werte, die aufgeschrieben sind, die irgendwo stehen und die gelebten Werte. Und im besten Fall ist es dann das Gleiche. Wie sieht das aus in einem idealen Onboarding-Prozess? Also welchen Stellenwert nimmt da die Kommunikation von Werten ein, von Purpose und der Vision, diesem Gesamtbild? Ist das überhaupt notwendiger Bestandteil eines Onboardings oder wie siehst du das?
Also für mich ist es das A und das O und alle modernen Onboarding-Prozesse, die ich kenne, sind auch sehr, sehr Werte, Purpose und Culture getrieben und das kommt auch sehr, sehr, sehr früh. Und es gibt Unternehmen, die machen da eigene Sessions zu, also die dann von der Geschäftsleitung gemacht wird oder von der Abteilung, die für Culture oder was auch immer zuständig ist. Die haben auch Purpose Journeys entwickelt und Culture Journeys. Da wird sehr, sehr viel gemacht und auch versucht, die Werte in den Alltag zu übersetzen. die dann auch immer wieder fragen, was heißt das denn, ne, dieser Wert Courage, wie lebe ich denn Courage? Und wenn es dann eben ist, der Mut, Fragen zu stellen, dann ist es ja auch schon mal eine Version von Courage zu leben. Doch das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, das auch wirklich zu zeigen und darauf Wert zu legen. Dann fühlen sich Menschen sehr viel mehr inkludiert und gesehen, als wenn man nur dieses technische Onboarding hat von Software und Compliance-Tests und ein bisschen was über die Produkte zu lernen, ne? Oder idealerweise noch eine Einführung die Software, die ich übrigens gerne noch gehabt hätte, so in Teams oder so, weil das ist auch etwas, was nicht alle Leute nutzen, also diese Vielfalt von unterschiedlichen Kommunikationssoftwares. Dazu eine Einführung zu haben, finde ich auch wichtig, aber das Allerwichtigste ist tatsächlich, diese Themen-Culture näher zu bringen.
Das Onboarding kann ja auch schon vor der Einstellung losgehen, also ob man es jetzt Pre-Boarding nennt oder wie auch immer, aber schon von vornherein transparent zu sein und zu sagen, das sind jetzt unsere Werte, das ist jetzt unsere Aufgabenstellung, das ist die Richtung, ja, in die wir laufen, erspart ja manchmal auch viel Mühe und Zeit und kann ja dann auch proaktiv dafür sorgen, dass Leute gar nicht so schnell wieder gehen. Also wo sollte man da vielleicht auch ansetzen mit dem ganzen Thema erklären, wer wir sind? Im schlimmsten Fall passiert es ja immer erst, derjenige kommt, Tag 1, hier ist dein Computer, das ist irgendwie unser Mission Statement, whatever. Aber warum erst da, ne?
Genau, ich bin total deiner Meinung. Deshalb bin ich auch so gerne bei Diconium Strategy. Also ich hatte ja lange überlegt, ob ich das mache oder nicht, weil diese Entscheidung, auf zwei Firmen zu arbeiten, ist ja auch von der Logistik nicht ganz einfach. Aber was ich wirklich, wirklich gut fand bei Diconium ist dieser Auswahlprozess schon, dass du an so einem Bewerbertag Bewerberteams kennenlernst, immer zwei Leute und dann waren das insgesamt drei Runden, wo du dich mit denen unterhalten konntest und da ging es auch ganz stark um die Werte. Also die Werte von Diconium wurden sehr stark früh kommuniziert. Man wurde auch gefragt, welches der Lieblingswert ist und warum man sich mit dem besonders stark identifiziert. Und umgekehrt, jetzt wo ich diese Bewerbertage ja selber mitmache, sehe ich eben auch, dass es so ein Sheet gibt, wo dann die Leute, wo man dann so beurteilen kann, wie die Leute so sind. Und dann ganz, ganz wichtig ist, welcher Wert dieser Person am meisten zusagt und warum. Und ob die Persönlichkeit zu den Werten von Diconium passt, das finde ich ganz großartig. Und es ist tatsächlich auch schon passiert, wurde mir erzählt, dass jemand, der vom Wertesystem nicht passte, auch nicht eingestellt wurde. Also das muss vorher sein. Und dann kenne ich noch ein Unternehmen, da ist es so, wenn du dann die Zusage hast beim Unternehmen, also praktisch der Vertrag unterschrieben wurde, bis zum ersten Tag wird dann dir ein bestimmter Bereich des Intranets schon freigeschaltet, wo du dich mit Kultur, Werten, Mission Statement und all diesen Themen schon beschäftigen kannst, auch schon im Vorfeld.
Also es bleibt spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was kann man tun, wenn man sich da weiter drauf stürzen möchte auf das Thema? Du bist ja selber damit auch unterwegs.
Also als erstes würde ich mir auf jeden Fall mal die Onboarding Journey angucken. Also zwar wirklich vom ersten Tag zur Bewerbung bis, sagen wir mal, das erste halbe Jahr, bis Ende der Probezeit, welche Touchpoints es da gibt, welche Abteilungen beteiligt sind, welche Personen, was gut funktioniert, was nicht. Also wir bei Diconium haben dann auch noch natürlich sehr viel, jetzt gerade im virtuellen Onboard, noch Wert gelegt auf weitere Tools, die man noch nutzen kann, um eben das Ganze ein bisschen interaktiver und auch interessanter zu gestalten, so mit Whiteboard-Lösung und so weiter. Da kann man auch noch sehr viel machen, um eben auch die Kultur und dieses Miteinander, Collaboration und so weiter nochmal spürbar zu machen. Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall mit allen Leuten austauschen, die Onboarding-Erfahrung haben. Auf Twitter sind da so viele Gruppen jetzt auch wieder zustande gekommen. Ich war jetzt kürzlich auf dem Barcamp Near Goes Online, da haben wir auch eine Onboarding-Session gemacht. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema und ich habe den Eindruck, dass alle Menschen, die im weitesten Sinne in Unternehmen arbeiten, sich in irgendeinem Moment mal mit Onboarding auseinandergesetzt haben, weil es einfach so stark in der Gesellschaft ist. Wir haben im Moment viele, viele Unternehmen, die Leute einstellen und alle haben dieses Thema, wie kriegen wir es hin, dass sie sich bei uns wohlfühlen und bleiben möchten.
Also gut, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Working Out Loud ist ja auch so eine hilfreiche Methode, um sich zu vernetzen. Du warst jetzt auch im Kontext Frauenstärken mit aktiv, auch eine Nummer, die wieder richtig eingeschlagen hat, ne?
Das war ganz toll, genau. Und dieses Frauenstärken, ich hatte ja als Ziel genommen, wie ticken junge Frauen, also so Generation Z und ein bisschen älter. Und das war auch toll, weil dieses Ziel, wie funktionieren junge Frauen oder was treibt sie an oder warum funktionieren sie so gut und geht es ihnen wirklich so gut oder was faken sie, damit man denkt, dass das alles gut funktioniert, fand ich mega interessant. Und das war auch in der Zeit, als ich bei Diconium neu angefangen habe, da hatte ich dann noch eine Reihe von neuen Gesprächspartnerinnen. Also von da habe ich schon versucht, das auch zusammenzudenken, weil dieser Perspektivwechsel über wie fühlen sich Leute, die jetzt auch noch eine andere Generation sind, für Führungskräfte in meinem Alter wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben da einfach eine Menge Vorurteile, eine Menge so Perspektiven, Glaubenssätze über wie Arbeit sein muss und wie Menschen funktionieren müssen, die funktionieren in der Richtung gar nicht mehr. Und ich muss sagen, das war ein ganz, ganz tolles Ziel. Könnte man nochmal eine eigene Session drüber machen, wie junge Leute, was denen wichtig ist, welche Werte sie haben und wie man Arbeit gestalten müsste, damit die gut zurechtkommen. Ne? Aber da war für mich Frauenstärken ganz, ganz toll, weil ich da einfach nochmal ein Feld hatte, mich systematisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wie gehen Generationen gut miteinander um?
Mhm. Ja, finde ich, ist eben auch ein großer Treiber, dieser demografische Wandel. Wir reden ja immer ganz, ganz viel über Digitalisierung und Technologie, aber ja, wenn man sich einfach die eigenen Kinder anschaut, dein Sohn ist jetzt schon ein bisschen älter, meine sind ja
24.
7 und 2, aber die 11-Jährige ist jetzt auch schon so weit, wie ich mit 14 war oder so. Es geht alles schon viel schneller und eigene Gedanken und Vorstellungen. Total. Also das ist extrem spannend, genau, sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich auch bei diesem ganzen Thema Onboarding natürlich wichtig. Wie boardet man junge Leute an? Und wie ist es mit Älteren? Also sehr individuell auch darauf Rücksicht zu nehmen und nicht irgendwie Programme einfach durchzuziehen. Ne?
Ganz genau. Das ist auch so. Und eigentlich müsste man auch, denke ich mal, vielleicht sogar für verschiedene Generationen und auch verschiedene Level noch unterschiedliche Onboarding-Module haben. Also inzwischen ist für mich Onboarding modulares Konzept. Idealerweise hat man ein Miro-Board, wo jeder so seine Onboarding-Journey hat und dann kann man da unterschiedliche Dinge dazu buchen oder abwählen und dass man da so die Möglichkeiten hat, ne, so seine eigene Journey zu gestalten und dann eben auch bestimmte Menschen dann dazukommen oder ja, also dass man das dann so ein bisschen selbst wie seine eigene Reise eben nur virtuell gestalten kann. Das finde ich irgendwie ganz toll. Und deshalb beschäftigt mich das Thema auch so sehr, weil ich jetzt auch so Onboarding-Konzepte selber entwickle und auch teste, weil mir das einfach so wichtig erscheint. Ne? Das ist jetzt so mein neues Pet-Project.
Also insofern sei nur nochmal empfohlen, folgt der Christiane auf LinkedIn und Twitter und sonst noch wo. Wie sieht es eigentlich mit Podcasts aus, Christiane? Könntest du eigentlich auch mal einen Podcast machen?
Ja, das habe ich schon so lange gedacht. Ich glaube,
wenn ich du als Medien-, Fernseh-Hörfunk-Expertin.
Ja, ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich jetzt mit meinen beiden Hauptjobs so viel zu tun habe, dass ich, und da bin ich ja noch bei Wolf Frauenstärken, das geht ja weiter auch jetzt im Strategieteam. Und das reicht mir erstmal in Aufgaben. Aber irgendwann, wenn ich mich langweile, könnte ich mir gut vorstellen, Podcast zu machen, dann lade ich dich ein, Gabriel.
Läuft nicht weg.
Welches Thema würden wir dann machen? Was interessiert dich gerade?
Familie und Arbeit vielleicht. Das ist ja der alte Dauerbrenner. Wie bekommt man das eigentlich hin? Gibt es auch keine einfachen Antworten. Ja. Aber es verändert sich ja auch immer wieder. Und auch durch Homeoffice wurde dann schnell gesagt, es ist ja jetzt einfach Homeoffice. Aber für Familienmütter und Väter wurde es dann auch nicht einfacher. Nein. Das wäre nochmal interessant, so wie das in der möglicherweise hybriden Zukunft der Arbeit dann aussehen kann. Und
ja, das finde ich auch mega spannend. Das beobachte ich ja jetzt auch. Ich habe ja auch viele Bekannte und Freundinnen, die jetzt auch gerade junge Eltern sind. Und auch gerade, wenn die dann schon auf höheren Management-Leveln sind, dann machen die sich auch nochmal ganz andere Gedanken über, wie man das jetzt alles zusammenbekommt. Und ich bin ehrlich gesagt immer dankbar, dass solche Situationen jetzt immer normaler werden. Weil ich war ja Mutter und Vollzeit arbeitende Chefredakteurin. Und ich durfte ja nie fehlen wegen meines Kindes, weil dann lief ich immer Gefahr, mein Job zu verlieren. Und dass das jetzt nicht mehr so versteckt sein muss, ist für mich schon super Gewinn. Also es ist zwar nicht leicht, aber man darf jetzt wenigstens auch mal zeigen, dass man ein Kind hat und dass es nicht einfach ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Das ist für mich schon ein Fortschritt.
Finde ich auch, sicher.
Ja, aber ich glaube, aber wir müssen noch viel darüber nachdenken. Und ich glaube, es gibt auch nicht die eine Lösung für alle. Aber strukturell sind Unternehmen angehalten, Beruf und Familie gerechte Angebote zu geben, auch lebensphasenorientiert. Das ist ja mein großes Thema. Ne, wenn du jung bist, dann hast du eine andere Arbeitszeit und Vorstellung, als wenn du junges Eltern bist oder als wenn du pflegebedürftige Eltern hast. Und ne, so hat jede Zeit ihre Herausforderungen und auf die du als Arbeitgeber aus meiner Sicht Rücksicht nehmen müsstest.
Hm. Ja, also wir bleiben am Ball, wir bleiben im Gespräch und auch dir, Christiane, möchte ich zum Abschluss gerne nochmal vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du spontan beendest, kurz und knackig, wenn du soweit bist.
Oh super, das liebe ich.
Na dann mal los. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, werde ich als erstes
mit meinen Freunden essen gehen. Also als allererstes, ich habe versprochen, jungen KollegInnen, mit denen ich gerade einen ganz, ganz tollen Pitch gemacht habe, dass wir zusammen bei Rohhäppchen in Hamburg essen werden. Und das werden wir dann auch sehr schnell tun. Darauf freue ich mich jetzt schon ganz doll. Ja, und ansonsten glaube ich Hauptsache irgendwie draußen, also draußen im Sinne von mit schönem Blick, ne? Also das, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ein Buch, das ich in den letzten 24, ja, wir sind ja schon fast 2 Jahre her seit dem letzten Gespräch, das ich in den letzten 24 Monaten gelesen habe und empfehlen kann, ist?
Oh, ich habe so viele gute Bücher gelesen. Ich glaube, am meisten möchte ich Team F empfehlen. Das von Julia Möhn und Kolleginnen. Das ist ein, wie man Feminismus leben kann. Es hört sich jetzt so böse an, aber eigentlich geht es nur darum, dass man so als gefühlt 50% der Gesellschaft einfach auch mal so das, was man eben in Anführungsstrichen weibliche Merkmale nennt, im Alltag und im Beruf einbringen kann. Da sind so 12 Kapitel über Hacks, ne, wie man also so dieses selbstbewusste, befreite, weibliche Sein leben kann. Das ist übrigens auch für Männer interessant. Das ist ein ganz tolles Buch, ist super geschrieben, es ist sehr praxisorientiert und Julia Möhn ist ja unter anderem beim Emotion Verlag auch leitend in der Chefredaktion und sie hat den Emotion Women Day mitentwickelt und die hat einfach mal so tolle Ideen und das Buch ist, finde ich, ganz großartig. Ich habe jetzt extra nichts genommen, was noch aus meinem Leadership und New World Kontext ist.
Das bringt uns zum letzten Satz. In meinem nächsten Buch geht's um.
Mein nächstes Buch, wenn ich es schreiben werde, wird sich beschäftigen mit dem Thema neues Wirtschaften. Und zwar interessiert es mich, natürliches Leben, natürlicher Lebenszyklus, Jahreszeiten, älter werden, mit Arbeit zusammenzudenken.
Cool.
Dieses Buch will ich schon seit 2 Jahren schreiben. Keine Ahnung, wann es soweit kommt. Aber das ist etwas, was mich wirklich beschäftigt. Und das vielleicht noch als letzter Gedanke auch bei Dikomi. Ich weiß ja nicht, was da werden wird. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Aber mich würde schon freuen, wenn ich da auch mittelfristig so ein Vorbild dafür sein könnte, wie man gesund und gleichzeitig effektiv mit Freude und innovativ arbeiten kann. Da mit anderen zusammen so ein Setting rauszufinden, das würde mich total freuen.
Klingt sehr spannend. Christiane, herzlichen Dank für das Gespräch. Es wird nicht das letzte gewesen sein.
Danke dir, dass du mich wieder eingeladen hast, Gabriel. Und danke für deine schönen Fragen und für deine ruhige Art, so einen Raum zu halten. Gefällt mir auch sehr gut.
Danke dir.
Und danke allen fürs Zuhören.
Bleib gesund, weiterhin viel Erfolg.
Du auch.
Wir tun alles in die Shownotes.
War ein schönes Gespräch. Danke dir.
Bin ich auch. Mach's gut. Dank dir.
Ciao, ciao.
Ciao. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Danke euch fürs Zuhören. Danke für euer Feedback. Schreibt mir bitte weiterhin über LinkedIn und Twitter oder geht auf meinen Blog gabrielrath.com. Schreibt mir gerne auch dort eine Nachricht. Wenn ihr noch Ideen habt, Wünsche, immer her damit. Freue ich mich sehr drüber. Und was mir natürlich auch im Herzen liegt, dass ihr diesen Podcast teilt. Gerne auch über die einschlägigen sozialen Netzwerke. Erzählt euren Freunden, Kollegen davon und lasst uns gemeinsam weiter im Austausch bleiben und die Dinge diskutieren, denn ich glaube, das ist so wichtig, dass wir jetzt weiter in die Diskussion kommen und nicht nur beleuchten, was toll ist und schön ist, sondern was eben vielleicht auch schwierig ist und was neue Experimente braucht. Und da freue ich mich natürlich, dass wir mit unseren Gästen hier im New Work Chat schon viele dieser Experimente uns anschauen und anhören durften sozusagen. Und da ist auch noch einiges in der Pipeline, kann ich euch sagen. Ansonsten sind bestimmt viele jetzt gerade in den Sommerferien. Wir machen allerdings keine Sommerpause, sondern werden weiterhin Woche für Woche senden und berichten. Immer freitags 7.30 Uhr gibt es die neue Folge. Abonniert gerne, kommentiert gerne, bewertet den Podcast auch, wenn ihr das supporten wollt. Das wäre wirklich cool. Vielen Dank dafür. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath.